Bahnhof sowohl Wunden als auch Seelen. Obdachlosigkeit, sagte sie, ist eine soziale Krankheit. Die traurige Nachricht dazu von Anke Arndt.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny De La Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De La Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. De La Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen Peace-Partei unterstützt wurde. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Russland hat die Leichen von mehr als 1200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Die Übergabe war bei dem Treffen zwischen Russland und der Ukraine Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Es gab zunächst Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt. Nach Angaben eines Kreml-Beraters hat auch die Ukraine ihrerseits die Leichen von 27 russischen Soldaten übergeben. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Armetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage, noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren außerdem das Hochrüsten des Militärs. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Zwar war die Witterung im vergangenen Jahr günstiger als in den Vorjahren. Doch die Wälder stehen nach wie vor unter Dauerstress. So Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in der Waldzustandserhebung 2024. Dürre, Hitze und Schädlinge setzen weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. So bleibt die sogenannte Kronenverlichtung, also der sichtbare Nadel- oder Blattverlust der Baumkrone, auf einem nahezu unverändert hohen Niveau. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutliche Kronenverlichtung. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten.
Wieder ist ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel nicht von seinem Ausgang zurückgekehrt. Wie die Justizverwaltung dem RBB bestätigte, handelte es sich um einen 39-jährigen Mann. Er war wegen 2 Raubtaten zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Er habe seit 10 Monaten eine Erlaubnis für unbegleitete Ausgänge. Insgesamt habe er 93 davon ohne Probleme absolviert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Steglitz 17 Grad, in Marzahn 19, in Welzow 16 und in Fürstenwalde-Spree 21. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Am Tag nach dem Amoklauf von Graz trauern die Menschen in Österreich. Um 10 Uhr stand das öffentliche Leben eine Schweigeminute lang still. Polizisten arbeiten derweil weiter an dem Fall. Ärzte versorgen die Verletzten, berichtet Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Halbwegs gute Nachrichten aus den Grazer Krankenhäusern. Alle, zum Teil Schwerstverletzten, sind inzwischen in einem medizinisch stabilen Zustand, heißt es. Das ließ kurz aufatmen in Österreich, das weiter fassungslos trauert um die 10 Todesopfer des Amoklaufs an einem Grazer Gymnasium. Die Opfer, Schülerinnen vor allem und Schüler zwischen 14 und 19 Jahren, eine Lehrerin, die später im Krankenhaus starb. Getötet von einem 21-jährigen Österreicher aus der Gegend, früher selbst Schüler an dieser Schule, erfolglos, ohne Abschluss, arbeitslos. Bewaffnet mit einer Pistole und einer Schrotflinte, beides besaß er legal, hat er in seiner ehemaligen Schule gezielt geschossen. Die Polizei fahndet nach dem Motiv. Ein Abschiedsbrief, ein Abschiedsvideo an seine Mutter, gefunden bei der Hausdurchsuchung, hätten keine Erkenntnisse gebracht. Entdeckt wurde auch eine Rohrbombe, die nicht funktioniert hätte, so die Polizei. Und es gab Anschlagspläne. Ein Einzeltäter, heißt es bis jetzt. Aber die Ermittler haben selbst mehr Fragen als Antworten. Unterdessen gilt noch bis Freitag Staatstrauer in ganz Österreich. Am Vormittag stand das ganze Land für eine Minute still, eine Gedenkminute um genau 10 Uhr, die Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen.
Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel. 16 Uhr und 7 Minuten. Selber Strom mit Sonnenkraft herstellen. Preiswerter geht es nicht. In Deutschland nutzen das immer mehr Menschen. Balkonkraftwerke boomen. Und 1 Million sind in Betrieb, meldet der Bundesverband der Solarwirtschaft. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems erklärt diese Balkonkraftwerke.
Also die Teile heißen, wenn man ganz korrekt sein will, eigentlich Stecker-Solargeräte. Und das sind einfach kleine Solarplatten, die man sich zum Beispiel auf den Balkon stellen kann. Und wenn die Sonne scheint, fließt der Strom über die Steckdose zu Hause rein. Und man spart dann halt bei dem Strom, den man sonst vom Versorger bekommen würde. Die Stromleistung ist bei den Teilen auf 800 Watt begrenzt. Standardmodul hat so um die 400 Watt. Und davon kann man dann im Idealfall zum Beispiel übers Jahr gerechnet den Kühlschrank und die Spülmaschine betreiben. Das hat die Verbraucherzentrale für einen Standard-Zwei-Personen-Haushalt berechnet. So könnte man laut denen dann theoretisch um die 60 Euro im Jahr an Stromkosten sparen.
Und das überzeugt immer mehr Menschen in Deutschland. Deshalb boomen die Balkonkraftwerke.
Wenn man es genau nimmt, sind es im Moment um und bei 976.000 Stecker-Solargeräte, die in Deutschland angemeldet sind. Aber das sind, wie gesagt, die angemeldeten. Einerseits läuft die Zahl ein bisschen dem realen Wert hinterher, weil die Dinger, die in Betrieb genommen werden, bis zu einem Monat später erst nachgemeldet werden können. Andererseits, wir wissen, wie es ist, meldet nicht jeder so eine Anlage auch an. Deshalb geht der Bundesverband der Solarwirtschaft halt davon aus, dass die Million schon geknackt ist. So oder so ist es aber ein ziemlicher Boom, weil vor einem Jahr, im Juni 2024, waren nur 500.000 Balkonkraftwerke in Deutschland angemeldet. Die Zahl hat sich seitdem also verdoppelt. Das liegt einerseits natürlich daran, dass die Mini-Solaranlagen immer günstiger werden und die Strompreise relativ hoch sind. Dann rechnet sich so ein Balkonkraftwerk einfach früher. Aber die Politik hat da auch einen Boost gegeben, und zwar die Ampelregierung. Die hat einerseits vergangenes Jahr ein Solarpaket verabschiedet. Damit wurde es leichter gemacht, solche Balkonkraftwerke anzumelden. Das geht jetzt relativ unkompliziert mit einem Register und nicht mehr beim Netzbetreiber. Außerdem wurde mit dem Paket die Maximalleistung von diesen Anlagen hochgesetzt. Und da gab es noch eine rechtliche Änderung von der Ampel. Und seitdem dürfen Vermieter solche Balkonkraftwerke nicht mehr einfach so verbieten, sondern müssen einen ziemlich guten Grund dafür nennen.
Aber wo viel Sonne ist, ist auch viel Schatten, hat Jan-Frederik Willems recherchiert.
Die gibt es, die beziehen sich aber eher generell auf den Solarboom und nicht spezifisch auf die Balkonkraftwerke. Aber einerseits ist der Markt für Solarmodule halt ziemlich fest in der Hand von chinesischen Unternehmen. Und das macht uns natürlich noch abhängiger von einem Land, mit dem wir teilweise sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben. Vor kurzem ging ja mal die Meldung durch die Nachrichten, dass die Chinesen große Solaranlagen einfach übers Internet ausschalten könnten. Und das andere Problem ist, dadurch, dass es mittlerweile so viele Solaranlagen gibt, kann unser Stromnetz theoretisch überlastet werden. An Tagen, an denen die Sonne viel scheint, aber wenig Strom verbraucht wird, zum Beispiel weil sonntags Fabriken stillstehen, da kann das Netz quasi verstopfen, Schaden nehmen und im Horrorszenario könnte es sogar einen Blackout geben. Wie gesagt, das bezieht sich aber insgesamt auf die Solarenergie und vor allem die großen industriellen Anlagen. Ob das kleine Balkonkraftwerk, das den Staubsauger jetzt mit Strom versorgt, das große Problem ist, steht auf einem anderen Blatt.
1 Million soll es davon inzwischen geben, von diesen Balkonkraftwerken. Es informierte Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems. Rund 72.000 bedürftige Menschen versorgt die Tafel. Über ihre Ausgaben stellen jeden Tag in Berlin mit Lebensmitteln, in Brandenburg 40.000. Damit das funktioniert, ist die Tafel auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. Jetzt hat sie einen Appell gesendet. Für den Sommer nämlich werden noch dringend mehr freiwillige Helfer gesucht. RBB24-Reporterin Anke Michel ist zum Großmarkt in die Beusselstraße gefahren, denn dort werden Lebensmittel sortiert und verpackt.
Tausende Kisten voll mit Lebensmitteln stapeln sich hier in der riesigen Halle und es riecht auch ordentlich nach Obst und Gemüse. Salat, Äpfel, Bananen, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Nudeln, Schokoriegel, Paletten voll mit Ketchup. Von allem scheint es hier etwas zu geben. Das sind Sachen, die Bäckereien und Supermärkte gespendet haben. Sie werden dann von den ca. 30 Sprintern der Tafel hierher gebracht. Und in der Halle stehen dann die ehrenamtlichen Mitarbeitenden an großen Tischen und sortieren alles. Die zupfen zum Beispiel also welke Blätter ab oder entsorgen schlechte Waren. Und für diese Aufgabe werden noch mehr Ehrenamtliche gesucht. Tabea Pauli ist Sprecherin bei der Tafel. Frau Pauli, worum geht's denn da genau?
Ja, bei uns ist es so, dass im Sommer auf jeden Fall die Lebensmittel schneller schlecht werden. Das heißt, wir müssen noch schneller sortieren und wieder ausgeben. Und dafür brauchen wir besonders viele Leute. Außerdem ist natürlich die Sommerzeit die Urlaubszeit. Das heißt, viele Ehrenamtliche sind im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen, die hier neu anfangen möchten, für die gibt's dann auch besondere Events, ne? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Wir haben jetzt im Juni gestartet, dass wir eine After-Work-Schicht eingeführt haben. Da kann man ab 17 Uhr bei uns helfen. 17 bis 21 Uhr ist so die angedachte Zeit. Und im Juli haben wir ein besonderes Event geplant, am Freitag vor dem Rave the Planet. Da gibt es bei uns eine Techno-Sortierschicht, auch von 17 bis 21 Uhr mit guter Musik und guter Laune ins Wochenende starten.
Ah, das hört sich doch schon mal vielversprechend an, ne? Vor allem was für Leute auch, die berufstätig sind oder studieren und die dann abends Zeit haben, vorbeizukommen und was Sinnvolles tun wollen. Spaß bei der Arbeit haben die Mitarbeitenden hier, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Es läuft auch jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund. Es herrscht hier so eine fröhliche Arbeitsatmosphäre. Susanne ist eine der Ehrenamtlichen hier. Wie lange machst du das hier schon?
Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, regelmäßig einmal in der Woche. Man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen hier kennen. Die Arbeit ist sinnvoll. Ich selber bin nicht mehr berufstätig, habe also auch die Zeit und finde das auch eigentlich gut, wenn man was Vernünftiges, Sinnvolles nochmal machen kann. Aber es kommt wirklich dazu, dass es sehr viel Spaß macht. Es ist irrsinnig interessant, eine Vielzahl von Menschen, mit denen man in Kontakt kommt. Und alle machen es freiwillig und haben gute Laune.
Diese fertig gepackten Lebensmittel, die werden dann wieder mit den Sprintern zu den 48 Ausgabestellen in Berlin gebracht. Außerdem gibt es noch 7 Pop-up-Ausgabestellen momentan. Die Bedürftigen, die bekommen dann hier umsonst die Lebensmittel. Dafür muss man einen Nachweis mitbringen, etwa in Form eines aktuellen Bürgergeld- oder Grundsicherungs- oder BAföG- oder Wohngeldbescheides. Und schon kann man sich was Feines kochen mit den Sachen, die man hier aus dem Großmarkt so schön vorsortiert bekommen hat. Die neuen Helfenden, die hoffentlich schon in den Startlöchern stehen, die können sich gerne per Mail an die Berliner Tafel wenden und die werden dann hier auch in Schichten gerne eingeteilt.
Anke Michel berichtete aus dem Berliner Großmarkt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Bei den Olympischen Spielen 2028 debütiert eine weitere Sportart, Flag Football. Das ist die kontaktlose Variante des American Football. In Los Angeles wird es ein Männer- und ein Frauenturnier im Flag Football geben. Deutschland hat da ganz gute Chancen dabei zu sein. Die Männer sind gerade Europameister und auch die Frauen gehören zur Weltspitze. RBB-Football-Experte Matthias Gindorf hat mit 2 Nationalspielerinnen über den Traum von Olympia gesprochen.
Seit einigen Jahren ist Flag Flag Football eine der angesagtesten Sportarten an unseren Schulen. Allein in Berlin und Brandenburg sind hier schon 700 Schüler in dem Sport aktiv. Sie alle haben die Chance, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Wie auch Mona Stevens. Sie ist Quarterback der Frauennationalmannschaft und nebenbei noch Fernsehexpertin. Eigentlich war sie aber mal Physiotherapeutin und hat Flag Football nur zum Spaß gespielt.
Mit dem Announcement, dass Flag Football jetzt olympisch ist, habe ich mein komplettes Leben umgestellt. Wirklich mit dem Fokus auf Flag Football, dass wir uns qualifizieren und dass ich dabei sein kann und gebe echt alles dafür, dass es am Ende klappt, weil das war wirklich der Höhepunkt eines jeden Sportlers und ich glaube für uns auch.
Mittlerweile gibt es auch eine Flag Football Bundesliga und immer mehr Vereine schießen aus dem Boden. Beim Flag Football wird nicht getackelt, hier werden Spielzüge gestoppt, indem man eine Flagge vom Gürtel des Gegners abreißt. Flag Football tut nicht weh und bekommt mit dem Status einer olympischen Sportart jetzt auch nationales Fördergeld. Die Sportlerinnen haben dadurch plötzlich ein ganz neues Leben, erklärt Nationalspielerin Pia Schwarz.
Wir schlafen nicht mehr in der Turnhalle. Wir sind jetzt zum Beispiel am DFB-Campus in Frankfurt komplett untergebracht, da vor Ort in den Zimmern. Wir bekommen hochwertiges Essen, eine super gute Trainingsstätte, wo wir dann natürlich auch super hart arbeiten können. Ich glaube, Deutschland macht da einiges richtig, der Verband macht da einiges richtig und nur so kann man es am Ende auch schaffen.
Das Ziel, die Spiele 2028 in Los Angeles, ist durchaus realistisch. Nur 6 Nationen können sich qualifizieren und Deutschland gehört schon zur Weltspitze, erklärt Mona Stevens.
Wenn wir weiter sportlich die Möglichkeiten kriegen und Unterstützung bekommen, dass wir einfach Athleten sein können, sehe ich uns da ganz weit vorne. Und wenn man mal die letzte Weltmeisterschaft sieht, Japan ist Dritter geworden, wir haben im Turnier aber schon Japan geschlagen. Also so nah sind wir beieinander.
An Nachwuchs mangelt es auch nicht. Das sind einmal Spielerinnen, die mit dem Flag Football groß geworden sind, aber auch viele Quereinsteiger kommen in die Teams.
Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns eine, die fährt Bob in der Nationalmannschaft, die ist also Sprinterin, hat vorher Fußball gespielt, also ne, Torwart, hat Hände, kann sprinten. Wir haben welche aus dem Handball dazu bekommen. Also wir haben einfach Athletinnen und Athleten dazu bekommen auch, die vielleicht einen Sportart-Switch machen, weil sie eine Möglichkeit sehen, eben in einer anderen Sportart vielleicht sogar zu Olympia zu kommen.
Die Voraussetzungen sind also richtig gut für den deutschen Flag Football bei den Olympischen Spielen. Eine Sportart aus der Nische, die begeistern kann. Oder wie es Nationalspielerin Pia Schwarz sagt.
Vorher war es im Endeffekt mal nur ein Hobby und Olympia ist halt für jeden Sportler einfach was Riesiges, wo man auch dann am Ende wirklich hin möchte.
Pia Schwarz, Nationalspielerin im Flag Football. Diese Spielart stellte uns Matthias Gindorf vor.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchen Aktuell genießen. Küchen Aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen Aktuell.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 19 bis 20 Grad in Berlin, 20 Grad auch in Perleberg, 19 in Cottbus. Es wird immer sonniger und es bleibt heute den Nachmittag über sonnig und trocken bis zu 22 Grad. Heute Nacht dann gute Sicht auf den blassroten Erdbeermond, also den Juni-Vollmond, der so alle 18, 19 Jahre auftaucht. Gegen 22 Uhr ist er in unserer Region zu sehen, aber beim Anziehen heute Nacht wird es nochmal kühl. 5 Grad können es sein in Brandenburg bis zu 8 in Berlin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jetzt mit Jasmin Becker.
Vorsicht bitte auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen dem Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Zurzeit 50 Minuten plus ab Glindow auf der südlichen A10. Baustellenstau auch auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke. 30 Minuten plus in Richtung Havelland und 15 in Richtung Werder. Auf der nördlichen A10 gibt es Stau vom Dreieck Pankow zum Dreieck Barnim. Hier brauchen Sie etwa 20 Minuten länger. In Berlin läuft auch der Feierabendsverkehr. Viel Geduld brauchen Sie auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Oberlandstraße auf der A100 und Adlershof dauert es eine Stunde länger. Auf sämtlichen Umfahrungen kommt es zu erheblichen Staus. Staus haben wir außerdem auf der A115 einwärts vor der Spanischen Allee mit 20 Minuten plus und auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding hier ebenfalls 20 Minuten plus. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB24 Inforadio-App.
Damit ist es gleich 20 nach 4.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Armut und Elend kannte Jenny de la Torre schon als Kind. Sie wuchs in schwierigen Verhältnissen in Peru auf. Schaffte es aber, ein Medizinstipendium in der DDR zu bekommen. Ab 1994 gab sie in Berlin dann viel zurück, behandelte und umsorgte Obdachlose am Ostbahnhof. Die Nachrichten, Jasmin Becker.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient nicht nur als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, sondern bietet auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung. Mehr über das Engagement von Jenny de la Torre hören Sie in einem Nachruf gleich nach diesen Nachrichten. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Kurz vor dem Parteitag heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage, noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs. Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen Peace unterstützt wird. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die Zahl der illegalen Einreisen in die Europäische Union ist seit Beginn des Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Grenzschutzagentur Frontex hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegen. Demnach sind die illegalen Grenzübertritte bis Ende Mai um etwa 20% gesunken. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden, ein Minus von mehr als der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von drei Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben.
Russland hat die Leichen von mehr als 1.200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Nach Angaben eines Kreml-Beraters hat auch die Ukraine ihrerseits die Leichen von 27 russischen Soldaten übergeben. Unser Korrespondent für Russland, Björn Blaschke.
Zuvor hatte Russland tagelang kritisiert, dass die Ukraine sich der Übergabe, die Moskau eine humanitäre Aktion nannte, verweigerte. Kiew wurde aufgefordert, den in Istanbul Anfang des Monats getroffenen Vereinbarungen nachzukommen. Russland hatte die Leichen am Wochenende in Kühltransportern zur Übergabe gebracht. Die Ukraine kritisierte, es habe keine Terminabsprache gegeben. Fest steht, bei den Verhandlungen in der Türkei wurde die Rückgabe der sterblichen Überreste von insgesamt mehr als 6.000 Soldaten vereinbart, von Russland an die Ukraine.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. Derzeit seien noch 11 Personen im Krankenhaus, 9 von ihnen auf der Intensivstation, teilte die Klinikgesellschaft mit. Akute Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht mehr. Ein 21-jähriger Österreicher hatte gestern 9 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen. Danach tötete er sich selbst. Die Polizei fahndet weiter nach dem Motiv des Täters. Ein Abschiedsbrief und sein Video an seine Mutter, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden, hätten keine Erkenntnisse gebracht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Steglitz 17, in Marzahn 19, in Welzow 16 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad in der Spitze. Und die Zeit 16.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die aus Peru stammende Medizinerin Jenny de la Torre kümmerte sich in Berlin um die Schwächsten in der Gesellschaft. Als Obdachlosenärztin war sie über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Sie behandelte in einer eigens dafür eingerichteten Praxis am Ostbahnhof bedürftige Menschen, deren Wunden und deren Seelen. Dafür wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gestern ist Jenny de la Torre gestorben. RBB24-Redakteurin Liane Gruß erinnert an sie.
Aufgewachsen ist Jenny de la Torre Castro in den peruanischen Anden. Aufgrund des Ärztemangels in ihrer Heimat stand ihr Berufswunsch schon in der Kindheit fest.
Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen.
Sie bewirbt sich später für ein Stipendium in der sozialistischen DDR. 1976 war das. Studiert erst in Leipzig und kommt für die Facharztausbildung nach Ost-Berlin, wo sie an der Charité zur Kinderchirurgin ausgebildet wird.
Ich habe damals gedacht, naja, dann, wenn es da so ein Land ist, dann geht es dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen.
Nach dem Studium geht Jenny de la Torre Castro zurück nach Peru. Doch ihr Abschluss wird dort nicht anerkannt. Zurück in Berlin arbeitet sie als Ärztin beim Projekt Schwangere und Mütter in Not.
Da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben. Und ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, dass was mit seinem Leben passiert. Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung.
Ihre erste eigene Praxis für Obdachlose eröffnet Jenny de la Torre Castro 1994. Am Ostbahnhof in einem 12 Quadratmeter kleinen Kellerraum ohne Fenster. Sie ist da, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und hat viel zu tun. Schon 1997 erhält sie für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz, 2002 die Goldene Henne. Von dem Preisgeld gründet sie noch im selben Jahr die Jenny de la Torre Stiftung, mit der sie unbürokratisch medizinische Hilfe für Obdachlose organisieren möchte. 2006 folgt das Gesundheitszentrum für obdachlose Menschen in der Pflugstraße in Mitte, ihr Lebensprojekt.
Das ist ein sehr glücklicher Tag in meinem Leben. Ja, ich hoffe, meine Patienten kommen jetzt und wir können zusammen also dieses Zentrum ja, funktionieren lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich meine Patienten ein bisschen mehr anbieten kann als früher. Zum Beispiel die Rechtsberatung, die psychologische Beratung, dass eine Sozialarbeiterin da vor Ort ist und eine Friseurin vielleicht auch noch. Damit kann man schon was anfangen.
Oft wurde Jenny de la Torre Castro gefragt, warum sie das macht. Eine Frage, die sie sich nie gestellt hat.
Man könnte sagen, das ist die Pflicht eines Landes, sich um ihre Bürger zu kümmern. Aber diese Bürger können nicht so lange warten. Sie sind in so einem Zustand und eher die Bürokratie alles abgelaufen ist, da sind sie schon so krank, dass sie überhaupt nicht mehr können. Und dieses Haus ist ein Beweis dafür, dass man was machen kann. Und ich denke, dass dieses Problem nicht unlösbar ist. Man kann sich nicht darauf besinnen, um zu sagen, es gab schon immer Obdachlose, es wird schon immer geben. Und dann braucht man ja nichts mehr zu tun.
Viele Auszeichnungen folgen. Jenny de la Torre Castro vertraut den Menschen und glaubt an sie.
Ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen, nicht über einen Kamm scheren. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jenny de la Torre, die Obdachlosenärztin, ist gestorben. Eine Würdigung war das von Redakteurin Liane Gruß. Bruno Kahl ist Chef des Bundesnachrichtendienstes und somit wohl gewohnt, hinter den Kulissen zu agieren. Und das könnte ihm beim neuen Job nützlich sein, denn nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll Bruno Kahl Botschafter im Vatikan werden. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über das, was da auf Kahl zukäme.
Deutschlands Chefspion Bruno Kahl, der amtierende Präsident des Bundesnachrichtendienstes, ist von Hause aus ein verschwiegener Mann. Dass sein katholischer Namenspatron, der heilige Bruno, einst den Schweigeorden der Kartäuser gründete, passt da ganz gut. Jetzt aber soll der Mann, der seit 2016 den BND leitet, nicht mehr schweigen, sondern künftig wohl für Deutschland reden, als neuer Botschafter am Vatikan. Reizvoll, so wie der Job, als Politiker sicher auch.
Oh, ich finde den sehr reizvoll. Das ist schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle und einflussreiche Tätigkeit, die bestimmt viel Freude auch bereitet in dem Umgang mit Menschen, in der Möglichkeit, gut zu wirken.
Da sprach der Bundesnachrichtendienstpräsident über den Job als Politiker. Das war er nie, wollte es auch nie werden.
Also ich will das überhaupt nicht als reizlos darstellen, aber jeder hat so seine Talente und ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben, wo ich bin.
Derzeit noch als Chef von 6.500 Mitarbeitern des BND, aber der Katholik und Kirchgänger wollte offenbar schon länger Botschafter am Vatikan werden. Nicht der schlechteste Job. B9-Posten, hochdotiert, tolle Residenz. Dass er kein Karrierediplomat ist, jetzt aber wohl einen der lukrativsten Botschafterposten bekommen soll, stört vermutlich manchen Diplomaten im Auswärtigen Amt. Aber Bruno Kahl ist nicht der Erste, dem das Glück widerfährt. Kohl schob einst Philipp Jenninger nach Rom. Angela Merkel setzte 2014 ihre Vertraute, die Ex-Bildungsministerin Annette Schavan, als Vatikan-Botschafterin durch. Und die liefert auch gleich eine Jobbeschreibung für Kahl. Religion als eine Art Pfeiler der Außenpolitik.
Das ist ein ganz großes Potenzial. Es ist gleichsam notwendig, mehr zu verstehen, wo überall Religionen auf der politischen Bühne eine große Rolle spielen.
Der gelernte Jurist Kahl, der studienbegleitend beim Katholischen Institut für Publizistik in München studierte, segelt auf dem CDU-Ticket in den Vatikan. Kohl holte Kahl einst als Referent ins Kanzleramt. Später leitete Bruno Kahl das Büro von Finanzminister Schäuble, wurde dessen Sprecher und Vertrauter, bevor Kahl dann 2016 schließlich an die Spitze des Bundesnachrichtendienstes aufstieg.
Ich schätze Herrn Kahl sehr, ich war an der Entscheidung nicht beteiligt,
sagte damals Wolfgang Schäuble. Dieses Mal durften Kanzler Merz und Außenminister Wadefuhl an der Entscheidung, einen Nachrichtendienstler als Botschafter zum Papst zu schicken, durchaus beteiligt gewesen sein. Als solcher kann Kahl dann vermutlich ohne Personenschützer durch Rom flanieren, auch wenn er unlängst im ARD-Interview gestand, dass er schon heute weiß, wie sich das anfühlt, unbewacht unterwegs zu sein.
Das weiß ich noch. Nicht zuletzt deswegen, weil ich das auch heute ab und zu noch tue, ganz alleine.
Kahl löst am Vatikan übrigens Bernhard Kotsch ab, der davor wiederum im Kanzleramt die Koordinierung der Nachrichtendienste leitete. Insofern folgt beim Papst gewissermaßen nur ein deutscher Nachrichtendienstler dem anderen.
Georg Schwarte informierte. In die USA. US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Musk waren ziemlich beste Geschäftsfreunde, bis es mächtig krachte. Die beiden überzogen sich mit Vorwürfen und Drohungen. Musk warf Trump zum Beispiel vor, zu lügen und deutete an, der Präsident sei in einen großen Missbrauchsskandal verwickelt. Der Präsident wiederum drohte, sämtliche Regierungsaufträge an Musks Unternehmen zu kündigen. Hat das Elon Musk beeindruckt? USA-Korrespondentin Julia Kastein ließ zumindest ein Zurückrudern.
Ja, offenbar hat der Streit Musk doch ein bisschen schlaflose Nächte bereitet. Jedenfalls hat er heute Morgen um 3 Uhr Ostküstenzeit, Mitternacht an der Westküste, auf seiner Plattform X erklärt, er bedauere einige dieser Posts über Trump, die seien zu weit gegangen. Welche genau er da meint, die, wo es ums Haushaltsgesetz geht oder die, wo er sagt, es würde jetzt endlich mal Zeit, die Dokumente über Trumps angebliche Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den bereits verstorbenen Milliardär Jeffrey Epstein zu veröffentlichen, das hat er offen gelassen. Aber Musk hat diesen Epstein-Post beispielsweise schon vor ein paar Tagen gelöscht. Und auch Trump will diesen Streit offenbar abhaken. Letzte Woche war er noch beleidigt, wollte angeblich sogar seinen Tesla verkaufen. Jetzt hat der Präsident in einem Podcast gesagt, dass er sich eine Versöhnung vorstellen könnte. Und dass er den Eindruck hat, dass Musk die ganze Sache sehr leid tut. Und diesen Podcast hat Trump sogar noch vor dem Post von Musk aufgenommen.
Was für eine Seifenoper, aber offenbar ein Sinneswandel bei Elon Musk. Warum geht er auf Trump zu?
Ich denke, Elon Musk hat einfach realisiert, dass der Präsident am längeren Hebel sitzt. Die Tesla-Aktie beispielsweise, die rauschte mit dem öffentlichen Streit vergangene Woche erstmal nach unten. Jetzt nach dem Entschuldigungspost ging sie wieder nach oben. Laut Bloomberg hat der Eklat Musk 34 Milliarden US-Dollar gekostet. Und Trump hatte ja noch am Wochenende gedroht, dass er die Regierungsaufträge an Musks Unternehmen ja auch kündigen könnte. Das sind Aufträge im Wert von 38 Milliarden US-Dollar, vor allem für das Raumfahrtunternehmen SpaceX und die Satellitenfirma Starlink. Ja, und das würde dann auch dem reichsten Mann der Erde wirklich wehtun. Und dann ist es natürlich ein Stück weit auch alles Inszenierung, genau wie die ganze Bromance selbst. Erst sind sie angeblich beste Freunde, die beiden, dann Rosenkrieg, jetzt Signale Richtung Versöhnung und nächste Woche, wer weiß.
Julia Kastein aus Washington über die unendliche Geschichte zwischen Donald Trump und Elon Musk.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Unternehmen, Verwaltungen und auch Privatpersonen werden aus der Ferne attackiert, ihre Daten vom Computer kopiert, Erpressungen gestartet. Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen fasst Daten dazu vom TÜV-Verband zusammen.
Etwa jedes siebte Unternehmen ist laut Umfrage in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Da geht's um erfolgreiche Angriffe, also um solche, auf die Unternehmen auch wirklich reagieren mussten. Das können Cyberkriminelle sein, die sensible Daten gestohlen haben oder Cyberkriminelle, die ganze Firmen lahmgelegt haben und Lösegeld gefordert haben. Das können aber auch viele kleinere Fälle sein. Fachleute, die gehen grundsätzlich davon aus, dass die Dunkelziffer bei Cybervorfällen ziemlich hoch ist, dass also viele erfolgreiche Hacks gar nicht in den Statistiken auftauchen. Die Umfrage des TÜVs zeigt aber jetzt nochmal, was wir schon seit Jahren sehen. Die Cyberbedrohungslage, die bleibt hoch.
Eben neu ist das Problem nun wahrlich nicht. Doch haben die Chefs von Unternehmen und Behörden das hohe Risiko im Blick?
Ein gutes Viertel der Unternehmen sagt, Cybersicherheit, das spielt für uns nur eine kleine oder gar keine Rolle. Und gleichzeitig sagen 90% der Unternehmen, unsere Cybersicherheit, die ist gut oder sogar sehr gut. Das sieht die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner, ganz anders. Sie sagt, die Selbsteinschätzung der Unternehmen, das ist ein Stück weit Wunschdenken. Ihre Behörde, die macht zum Beispiel mit kleineren Firmen so IT-Sicherheitschecks vom Niveau. Wo, sagt sie, ist das vergleichbar mit einem Seepferdchen beim Schwimmen? Also da reden wir wirklich über Basisanforderungen, in diesem Fall an die IT-Sicherheit. Und Claudia Plattner sagt, die Hälfte dieser geringen Anforderungen, die werden nicht erfüllt. Auch bei ganz wichtigen Unternehmen der kritischen Infrastruktur, also Krankenhäusern, Wasserwerken, Lebensmittelversorgern, Banken, da gäbe es auch noch Luft nach oben. Viele Unternehmen hätten da zum Beispiel keinen Plan, wie sie im Fall eines erfolgreichen Hacks, eines erfolgreichen Angriffs, zumindest im Notfallbetrieb weiterarbeiten könnten.
Also das sind Forderungen an Firmen und Verwaltungen in Sachen Cybersicherheit, aber auch Politiker könnten und sollten da noch einiges tun, appelliert die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.
BSI-Chefin Claudia Plattner, die fordert von der neuen Bundesregierung, dass sie schnell eine EU-Richtlinie zur Cybersicherheit umsetzt. Damit würden dann rund 30.000 Unternehmen in Deutschland verpflichtet, strengere Sicherheitsstandards zu erfüllen, und zwar per Gesetz. Das ist dann so ein ganzer Katalog, der erfüllt werden muss. Da geht es zum Beispiel darum, dass es einen Plan gibt, wie ein Unternehmen weiterarbeiten kann, im Zweifel im Notfallmodus, falls es einen Hack gibt, dass Daten gut verschlüsselt werden, dass es in den Unternehmen Zwei-Faktor-Authentisierung gibt. Aber es geht zum Beispiel auch darum, dass Firmen Cybervorfälle an die Behörden dann melden müssen, damit die einen besseren Überblick bekommen.
Attacken via Cyberspace. Birte Sönnigsen aus dem Hauptstadtstudio über eine Analyse des TÜV-Verbandes. Die Analyse des Wetters in Berlin und Brandenburg. 20 Grad in Berlin und in Frankfurt an der Oder, 18 in Grünow bei Prenzlau. Es bleibt sonnig den Rest des Nachmittags und somit auch trocken. Die Nacht klar. Das ist gut, um den blassroten Erdbeermond nachher zu sehen. Gegen 22 Uhr in unserer Region. Morgen dann am Donnerstag reichlich Sonnenschein, kaum noch Quellwolken, bis zu 25 Grad. Und Freitag und Samstag wird es dann sommerlich sonnig sein und noch wärmer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jasmin Becker.
Weiterhin Probleme haben wir auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen dem Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Zurzeit 50 Minuten plus ab Gelindo auf der südlichen A10. Langer Stau auch auf der westlichen A10 vom Dreieck Werder bis Leest. 45 Minuten plus in Richtung Havelland. Auf der nördlichen A10 gibt es Stau vom Dreieck Pankow bis zum Dreieck Barnim. Hier dauert es etwa 20 Minuten länger. Und auch in Berlin läuft der Feierabendverkehr. Sehr viel Geduld brauchen Sie momentan auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Oberlandstraße auf der A100 und Adlershof dauert es gut eine Stunde länger. Und auch auf sämtlichen Umfahrungen kommt es zu erheblichen Staus. Staus und stockenden Verkehr haben wir außerdem auf der A115 einwärts vor der Spanischen Allee mit 20 Minuten plus. Und auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding ab dem Dreieck Neukölln hier ebenfalls 20 Minuten plus. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
Gleich 20 vor 5.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius, einen schönen guten Tag. In Peru geboren, in Berlin gestorben. Die als Obdachlosenärztin bekannt gewordene Medizinerin Jenny de la Torre ist tot. Seit 1994 hat sie Bedürftige am Berliner Ostbahnhof behandelt und umsorgt. Dazu die Nachrichten. Jasmin Becker.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte, das nicht nur als Anlaufstelle für medizinische Hilfe dient, sondern auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung anbietet. In Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Vertrauensabstimmung im Parlament in Warschau gewonnen. Das meldet die Agentur Reuters. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS unterstützt wird. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. In dem Papier fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Aus dem Willy-Brandt-Haus heißt es, es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic sprach von einem inhaltlich in weiten Teilen fragwürdigen Papier, das nicht Beschlusslage in der Fraktion oder Partei sei. Es würde im Falle einer Einbringung auf dem Bundesparteitag auch keine Mehrheit finden.
Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. Derzeit seien noch 11 Personen im Krankenhaus, 9 davon auf der Intensivstation, teilte die Klinikgesellschaft mit. Akute Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht mehr. Ein 21-jähriger Österreicher hatte gestern 9 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen. Danach tötete er sich selbst. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Die Polizei fahndet nach dem Motiv. Ein Abschiedsbrief, ein Abschiedsvideo an seine Mutter, gefunden bei der Hausdurchsuchung, hätten keine Erkenntnisse gebracht. Entdeckt wurde auch eine Rohrbombe, die nicht funktioniert hätte, so die Polizei. Und es gab Anschlagspläne. Ein Einzeltäter, heißt es bis jetzt. Unterdessen gilt noch bis Freitag Staatstrauer in ganz Österreich. Am Vormittag stand das ganze Land für eine Minute still, eine Gedenkminute um genau 10 Uhr, die Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen.
Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wälder befinden sich im Dauerstress, betonte Bundeslandwirtschaftsminister Rainer. Dürre, Hitze und Schädlinge setzten weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen deutlich weniger Blätter in den Kronen. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Steglitz 17, in Marzahn 19, in Welzow 16 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit, es ist 16.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Nehmen wir die ehemalige Ampel mal 3, dann sind wir in Polen. 6 Parteien bilden da die Mitte-Links-Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk. Erhöhte Kurzschlussgefahr. Und das ist nicht das einzige Problem des Regierungschefs. Im mächtigen Präsidentenpalast wird mit Karol Nawrocki auch künftig ein Rechtsaußenmann seine Politik zu blockieren versuchen. Deshalb wollte Tusk heute die Karten auf dem Tisch sehen. Er hat im Parlament die Vertrauensfrage gestellt, um von der doppelten Ampel grünes Licht zu bekommen. Martin Adam ist unser Korrespondent in Warschau. Hallo Martin.
Hallo.
Gerade kam das Ergebnis. Wie sieht's aus für Tusk?
Also es hat wahnsinnig lange gedauert. Eigentlich war die Abstimmung für 14 Uhr angesetzt. Donald Tusk hat heute Morgen eine Regierungserklärung abgegeben und danach haben sich 270 Abgeordnete gemeldet, die das kommentieren wollten oder dazu Fragen stellen wollten. Das haben sie auch gemacht. Donald Tusk hat geantwortet und jetzt hat es tatsächlich bis 16.30 Uhr gedauert. Aber es ist für Donald Tusk gut ausgegangen, oder? Für ihn und seine Regierung. 243 Abgeordnete haben dafür gestimmt, der Regierung das Vertrauen auszusprechen, dass sie also weitermachen kann. Das sind nicht nur mehr als gebraucht worden wären. 231 wären die absolute Mehrheit gewesen. Es ist sogar eine Stimme mehr, als die Koalitionsparteien überhaupt Mandate haben. Also insofern ein klares Ergebnis.
Das klingt nach einem deutlichen Erfolg für Tusk.
Ja, das ist sicherlich auch das, worauf er heute gehofft hat, zumal man jetzt auch gesehen hat, diese sehr lange, sehr schwierige Aussprache im Sejm, die hat eigentlich nochmal unterstrichen, wie schwer es jetzt wird für die Regierung und für Donald Tusk, der große Schwierigkeiten damit hatte, eine Rede zu halten, die irgendwie in die Zukunft gezeigt hat. Seine Botschaft ist ja, das hat er auch gesagt, an Kapitulation ist nicht zu denken. Er kenne den Geschmack des Sieges, aber eben auch die Bitterkeit der Niederlage. Jetzt sei mit Karol Nawrocki eben der Kandidat der rechtspopulistischen Peace auf dem Weg in den Präsidentenpalast. Und dann sei damit zu rechnen, dass die Arbeit noch schwieriger wird, weil auch Nawrocki, wie jetzt schon Amtsinhaber Andrzej Duda, eben eher blockieren wird als unterstützen. Aber er will trotzdem weiter regieren, weil es sei noch so viel zu tun. Und dann hat sich aber seine Rede im Grunde die ganze Zeit um die Vergangenheit gedreht und er hat sich komplett wieder an der Peace abgearbeitet. Also man hat gemerkt, auch Donald Tusk, selbst nach dieser Präsidentschaftswahl, die für sein politisches Lager so schlecht ausgegangen ist, fällt es ihm schwer, aus diesen Mustern, die die polnische Politik seit 20 Jahren im Grunde beherrschen, rauszukommen. Und damit ist es jetzt für ihn sicherlich eine sehr gute Nachricht, dass die Abstimmung am Ende dieses schwierigen Tages doch so deutlich ausgegangen ist.
Na, oder er spricht über die Vergangenheit, weil er Sorge vor der Zukunft hat. Denn einige Koalitionspartner eben in dieser 6-Parteien-Koalition sollen doch unsichere Kandidaten sein.
Ja, es ist sogar eine deutlich größere Koalition als 6 Parteien. Das sind 3 Parteibündnisse und wenn man das aufsplittet, dann kommt man auf fast 11 Parteien. Und kleinere Bündnisse wiederum, das war damals 2023 wirklich der ganz große Wurf. Da sind alle zusammengekommen, die sich irgendwie aufraffen konnten, um die Peace, die rechtspopulistische Partei, nach 8 Jahren Regierung zu besiegen. Und ja, es ist für Donald Tusk sicherlich deutlich leichter, über diesen großen Dauerkampf im Grunde, mit dem er 23 diese Wahl eben gewonnen hat, zu sprechen und zu sagen, ihr, die Peace, ihr habt das und das und das gemacht und wir haben das jetzt alles viel besser gemacht und deswegen sind wir eigentlich so gut und das sehen die Leute nur nicht. Auch das war Donald Tusks Aussage. Wir hätten das alles besser verkaufen und kommunizieren müssen. Und das ist natürlich deutlich leichter, das zu sagen, als konkrete Vorschläge für die Zukunft zu machen, weil das ist wiederum das, wo man sich eben auch innerhalb der Koalition nicht unbedingt einig ist und wo man merkt, wie schwierig diese Abstimmung in dieser großen Runde wird.
Und trotz dieser schwierigen Konstellation hat er heute eine Regierungsumbildung auch noch angekündigt. Warum? Und ist das nicht arg riskant?
Diese Regierungsumbildung, die ist sogar schon im Wahlkampf angekündigt worden. Und das war sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass sich gerade in den letzten Wochen und Tagen vor der Präsidentschaftswahl Anfang Juni gezeigt hat, dass das doch, auch wenn es eigentlich um ein ganz anderes Amt geht, eine Abstimmung wird über die Regierung. Und viele Menschen ihren Unmut, ihre Unzufriedenheit mit der Regierung zum Ausdruck gebracht haben. Und darauf hat Donald Tusk damals schon versucht zu reagieren, indem er gesagt hat, wir haben das verstanden, wir werden das alles kleiner und schlanker machen und effizienter und ihr werdet sehen, alles wird gut. Insofern ist das jetzt nicht ganz neu, aber es bringt im Grunde gleich die nächste Schwierigkeit, weil wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, das ist eine wahnsinnig große Koalition. Was heißt, all diese Gruppen wollen ihre Leute in wichtigen Positionen haben. Das ist der Grund, warum die Regierungsmannschaft so groß ist. Und das wird jetzt auch weiterhin schwierige Verteilungskämpfe geben.
Das können wir nachvollziehen nach der Erfahrung mit unserer drei Parteien. Kleinen Ampel kann man da ja sagen. Danke, Martin Adam war das, unser Korrespondent in Warschau. Also Donald Tusk hat seine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen und das sogar recht deutlich. 16.50 Uhr, 10 Minuten vor 5. Wir müllen unseren Planeten immer stärker zu. Zu Land und vor allem zu Wasser. Ein bedeutender Teil etwa unseres Plastikmülls landet irgendwann im Meer. Bei der UN-Ozeankonferenz in Frankreich haben jetzt 95 Staaten einen Weckruf von Nizza unterzeichnet, berichtet ARD-Korrespondentin Caroline Diller.
Sie wollen sich für ein ehrgeiziges und bindendes Abkommen zur Reduktion von Plastik einsetzen. Die vor allem symbolische Erklärung listet 5 Ziele, die das Abkommen aus Sicht der Unterzeichner enthalten muss. Etwa die Plastikproduktion runterzufahren oder die schädlichsten Plastikarten schrittweise zu verbieten. Ohne diese Punkte gäbe es kein effizientes Abkommen, so Frankreichs Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher. Wir können nicht hinter diese Ambitionen zurückfallen. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Bürgern, die konkrete Lösungen erwarten. Wir können sie und uns selbst nicht anlügen, indem wir sagen, dass ein besseres Abfallmanagement und Recycling ausreichen, um das Problem zu lösen. Das ist eine Lüge. Umweltschutzorganisationen haben die Erklärung in weiten Teilen begrüßt, warnen aber davor, die darin genannten Punkte in Genf wieder fallen zu lassen. Im August wird dort über ein verbindliches Plastikabkommen verhandelt. Der Prozess läuft seit 2022 und die Bruchlinien sind seither die gleichen. Vor allem die erdölfördernden Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder Russland bestehen auf dem Prinzip recyceln statt reduzieren und sperren sich gegen Produktionsbeschränkungen. Trevor Manemahaga ist Umweltminister der Salomonen, eines Inselstaats im Südpazifik. Er kritisierte in Nizza die politische Blockadehaltung. Diese Krise heute liegt nicht an mangelndem Wissen. Wir wissen alle, dass Plastikmüll eine Krise ist. Diese Krise ist vielmehr eine der Umsetzung und vor allem des Willens, die Plastikverschmutzung anzugehen. Plastic Odyssey heißt das Projekt, mit dem Simon Bernard und sein Team weltweit gute Ideen aufspüren, um die Plastikflut einzudämmen oder schon produziertes Plastik zu recyceln. Sie nutzen das gesammelte Wissen auch für nahezu unmögliche Plastikräumarbeiten, etwa auf abgelegenen Inseln. In Nizza haben Plastic Odyssey und die UNESCO ein gemeinsames Projekt vorgestellt, nämlich die eigentlich geschützten Weltnaturerbestätten im Meer von Plastik zu befreien. Letztes Jahr haben wir auf der Henderson-Insel im Südostpazifik einen Test gemacht und dort 9 Tonnen Plastik eingesammelt. Niemand hatte das bisher geschafft. Wir haben einen Paragliding-Schirm genutzt, ihn in die Luft steigen lassen und den Müll so über den Korallengürtel gehoben. So konnten wir verhindern, dass die Korallen beim Versuch, das Plastik von der Insel runterzubekommen, zerstört werden. Simon hofft, dass in Genf klare Produktionsbeschränkungen für Plastik festgelegt werden, damit auch die Plastik-Odyssey irgendwann vorbei ist.
Der Kampf gegen die Plastikmüllflut im Meer. Von der UN-Ozeankonferenz berichtete Korrespondentin Caroline Diller.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Dokumentale, das Berliner Dokumentar- und Medienfestival, ist nicht mit wenigen Worten zu umschreiben. So vielfältig ist das Event, das ab heute zum zweiten Mal stattfindet. Filmexperte Alexander Soyer versucht es aber, und zwar mit Unterstützung der beiden Gründerinnen.
Haben wir das jetzt besser erfasst, Anna?
Wir haben das definitiv besser erfasst. Something is
there. Let it come to you. Es gibt so viel zu erzählen und die Dokumentale macht genau das erlebbar als dokumentarische Wundertüte. Kino nicht nur im Kino, sondern auch im Zeiss Planetarium, im Kater Blau oder der Skatehalle, Virtual Reality, Lesungen, Konzerte, Partys, Podcasts und sogar Aikido-Sessions in den Atelier Gardens, dem Festivalzentrum am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, nur eine von 18 Festival-Locations. Fast immer, so Anna Ramskogler-Witt, geht es auf der Dokumentale um ein Spiel mit den unterschiedlichsten und manchmal auch ungewohnten dokumentarischen Erzählformen. Für jeden ist etwas dabei und wer für das eine kommt, der bleibt dann im besten Fall für das andere, so Vivien Schröder.
So versuchen wir, die Welt größer aufzumachen, die Leute neugierig zu machen und einzuladen, herzukommen und zu entdecken.
Wie und wo etwas erzählt wird, ist auf der Dokumentale fast so spannend wie das, was erzählt wird. Just know that we will stand behind you. And then the magic happens. Wer allerdings einen thematischen roten Faden sucht, der wird enttäuscht. Die Vielfalt selbst ist hier das Programm, so Ramskogler-Witt.
Das heißt, wir haben total schöne, positive Filme und Erzählungen, bis hin zu dem, was unsere Zeit auch prägt, Kriege und Konflikte, das alles dazwischen, vom Tierdokumentarfilm über Musik zu Podcasts, die eher in eine humorvolle Elternrichtung gehen. Das ist für uns wichtig, die Art und Weise, wie diese Medien dann gestaltet werden, wie sie bespielt werden, wie kreativ mit ihnen umgegangen wird. Das ist das zweite Auswahlkriterium.
Nicht fiktional und spannend, kunstvoll aus dem echten Leben gegriffen. 10 Tage Dokumentale, das ist eine Entdeckungsreise. Dass das Festival diesmal im Sommer und nicht im Herbst stattfindet, wie beim ersten Mal, macht das Festivalgefühl wahrscheinlich noch besser. Und etwas weniger Komplexität soll die zweite Ausgabe greifbarer machen.
Da war ein klares Learning, dass unser Publikum doch sehr gern sehr gut verstehen will, was wir machen. Das heißt, wir haben versucht, so ein bisschen einfacher zu werden.
Mit einem sozusagen dokumentarischen Tanzexperiment, der immersiven Ballettperformance Glanz und Widerstand zum Mythos Marlene Dietrich, wird die Dokumentale eröffnet. Weitere 3 Chancen gibt es dann noch während des Festivals, das mitzuerleben. Dazu Fotoausstellungen, Podcasts live vor Publikum, ein ausgewähltes Kinderprogramm sowie verschiedene Workshops. Und dazu Dokumentarfilme, deren Themen von syrischen Fluchtgeschichten über das Porträt eines queeren Rabbis bis zu Schallplattensammlern im früheren Jugoslawien oder der ersten US-Amerikanerin im All reichen. Die Dokumentale ist schon im 2. Jahr nun die erste Adresse für alles, was nicht-fiktionales Erzählen angeht. Und dazu gibt es Genuss und Begegnungen. Anna Ramskogler-Witt und Vivien Schröder.
Ich freue mich auf eine Lesung auf der Dachterrasse in den Ateliergans mit Blick übers Tempelhofer Feld und einem Glas Weißwein in der Hand.
Auf die ganzen Menschen, auch neue Menschen, die ich kennenlernen werde, da freue ich mich sehr drauf.
Alexander Soyer informierte.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Mehr Zurückweisungen an den Grenzen. Kritik aus den Nachbarländern. Die Bundesregierung will den Kurswechsel in der Asylpolitik. Was bedeutet das für Schutzsuchende, für unsere Gesellschaft und für den Arbeitsmarkt? Ist das noch Humanität oder Abschottung oder ein Gebot der Vernunft? Darüber diskutiert Sascha Hingst mit seinen Gästen morgen um 18 Uhr im Piscator-Saal. Mehr Infos unter rbb24-inforadio.de.
Hallo Junimond, können wir heute in die Nacht rufen. Gegen 22 Uhr soll der blassrote Erdbeermond über Berlin und Brandenburg zu sehen sein. Alle 18 bis 19 Jahre ist das nur möglich und die Nacht verspricht klar zu werden. Also gute Sicht ist durchaus möglich, allerdings bei tiefen Temperaturen. Es geht runter auf 5 bis zu 5 Grad in Brandenburg, bis zu 8 Grad in Berlin. Der Nachmittag bis dahin wird sonnig bleiben und trocken und auch morgen am Donnerstag reichlich Sonnenschein, kaum Quellwolken und bis zu 25 Grad. In den Tagen danach geht es temperaturmäßig dann noch weiter hoch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jasmin Becker.
Wir haben weiterhin Probleme auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen dem Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Zurzeit eine Stunde plus ab Glindow auf der südlichen A10. Stau auch auf der westlichen A10 vom Dreieck Werder bis Leest. 30 Minuten plus in Richtung Havelland. Auf der nördlichen A10 gibt es Stau vom Dreieck Pankow bis zum Dreieck Barnim, hier 10 Minuten extra. Und auch in Berlin läuft der Feierabendverkehr. Sehr viel Geduld brauchen Sie auf der A113 stadtauswärts zwischen Oberlandstraße. Auf der A100 und Adlershof dauert es gut eine Stunde länger und auch auf sämtlichen Umfahrungen kommt es zu erheblichen Staus. Staus und stockenden Verkehr haben wir außerdem auf der A115 einwärts vor der Spanischen Allee mit 20 Minuten plus. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Damit ist es 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Vertrauen ist gut. Über Stunden aber hat sich die Entscheidung darüber im polnischen Parlament heute verzögert. Aber das Warten hat sich für Ministerpräsident Donald Tusk gelohnt, der die Vertrauensfrage gestellt hatte. Dazu die Nachrichten. Jasmin Becker.
Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Tusk hat vor der Abstimmung angekündigt, das Kabinett umzubilden. Er sagte, dass es mehrere neue Gesichter geben werde. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage, noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny De La Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De La Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof